Marius?
Herr Heschele, guten Tag, der Michi auch wieder am Start.
Frohes Neues.
Ja, frohes Neues, dir auch natürlich und euch natürlich auch, euch Zuhörern, Zuschauern. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2024. So. Wir haben es wieder geschafft, uns zu treffen und einen Podcast aufzunehmen. Über was sprechen wir heute, Michi?
Wir sprechen heute über den Weg nach der Ausbildung und zwar über alle möglichen Fachbereiche, damit ihr während der Ausbildung sagen könnt, okay, ich will mich jetzt erst auf die eine Fachrichtung spezifizieren.
Ja.
Und weil uns das damals so ein bisschen, beziehungsweise den meisten von uns beiden war es eigentlich klar, dass wir unsere Richtung wählen. Aber vielen fällt es dann schwer, was gibt's und was gibt's nicht, welchen Weg mache ich, und damit da ein bisschen Klarheit entsteht, machen wir die Folge heute.
Jawohl. Oder ihr wollt auch Physio werden und wisst dann nicht ganz genau, was macht denn überhaupt alles ein Physio und in welchen Fachgebieten arbeitet ein Physio. Und deswegen gleich zum Einstieg die Frage, wo arbeitest du denn in welchem Fachgebiet? Was musst du so grob im Alltag machen?
Also wir haben viele jüngere Patienten, also in der orthopädischen Praxis arbeite ich und in der Sportpraxis. Das heißt, wir haben viele Sportler, auch Leistungssportler bzw. Profisportler bei uns und auch viele orthopädische Probleme. Gerade die Klassiker, die man kennt, Nacken, Rückenschmerzen, aber auch so ein bisschen speziellere Dinge, aber alles, was Orthopädie und Chirurgie betrifft, sei es viele operierte, ganz normale Frakturen oder eben, wie angesprochen, Rücken, Nacken, sonstiges. Genau. Wie sieht es bei euch aus?
Bei uns ähnlich. Wir sind hauptsächlich eine orthopädische Praxis, haben aber auch so ein bisschen Neuro jetzt wieder mehr mit drin. Genau, also so wie es Michi jetzt schon angesprochen hat, Bandscheibenvorfälle, Arthrosefälle bei jeglichen Gelenken, Knochenbrüche, was haben wir noch, chronische Krankheiten, Migräne, zu wenig Muskulatur, ne? Oder nach der Reha haben wir viele Patienten zum Beispiel. Genau, bei uns sind aber die Patienten eher etwas älter, das ganze Publikum. Und bei dir jünger, mehr Profisportler, hängt ja auch immer vom Standort ab. Genau. Wir haben zum Beispiel kaum Atemtherapie-Patienten. Ja, also haben auch typisch, klassisch, orthopädisch, chirurgisch. Ja, so sind wir aufgestellt. Genau.
Uns beiden war das ja klar, welchen Weg wir machen, aber vielen nicht.
Ja.
Ich denke, in der Ausbildung weiß man das auch noch nicht ganz. Da geht man alle Fachbereiche durch. Und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand, während der Ausbildung ist es einem ja nicht klar. Und dann geht man halt die Praktika so ein bisschen durch. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, okay, für was gehe ich denn überhaupt ins Praktikum? Und deswegen, was denkst du, ist so dieser Hauptfaktor, warum sollte oder auf was sollte man im Praktikum achten? Wie kann man sich dort verhalten, dass man gut vorbereitet ist und dass man auch alles mitnimmt?
Als allererstes natürlich in der Schule mitmachen. Ja, logisch, klar. Aber man wird ja aufs Praktikum auch vorbereitet mit den einzelnen Fächern. Falls ihr jetzt als Physio anfangen wollt oder die Ausbildung anfangen möchtet, genau, man wird da schon drauf vorbereitet, logischerweise. Ja, aber das Ding ist, man weiß ja nie genau, was wird denn jetzt wirklich passieren die nächsten 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wie lange ihr im Praktikum seid oder ob ihr halbtags im Praktikum seid, das macht ja jede Schule auch nochmal anders. Also man wird gewissermaßen schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, was aber auch gut ist, weil darauf kommt es ja dann auch an, okay, bin ich jetzt aktuell bereit dafür oder noch nicht? Und ich meine, ja, Fehler macht jeder, also dann muss man auch Mut dazu haben, einfach Sachen sich zu trauen, auch wenn man vielleicht noch nicht die Diagnose kennt und so weiter und so fort, man kann nicht alles wissen, aber da kommt es dann darauf an, finde ich irgendein Problem, kann ich das lösen? Super, dann hat die Therapie ja schon was geholfen. Oder ich bespreche mich nochmal mit einem anderen Kollegen oder auch mit dem Praktikumsleiter kann man dann natürlich reden. Wenn man sich nochmal explizit darauf vorbereiten möchte, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, kann man natürlich zu Hause nochmal seine ganzen Sachen schön studieren oder man kann die anderen Schüler fragen, die schon mal im Praktikum waren, wie es da abgelaufen ist und so weiter und so fort. Das ist halt auch immer ein bisschen standardabhängig, ja, also jetzt nicht Nur weil ich jetzt zum Beispiel in einer orthopädischen Praxis bin, heißt es das nicht, dass wenn du in einer orthopädischen Praxis bist, dass du genau das gleiche Patientenklientel bekommst. Das ist ja auch ein bisschen anders bei uns. Und wenn du jetzt im Praktikum im Krankenhaus bist, dann wirst du auch nochmal andere Patienten bekommen, wie wenn du in der Praxis das Praktikum hast. Ist ja ganz klar. Dann kommt es wieder aufs Krankenhaus selber an. Ja, also so könnte man sich auch ein bisschen schlauer machen. Was haben die denn üblicherweise für Patienten? Es gibt Krankenhäuser, da ist so typisch, da gibt es Stationen, da ist so typisch Hüft-Tap, Knie-Tap, also neues Gelenk hier oder hier. Die machen das da fast nur. Dann weiß man ja, okay, darauf könnte ich mich jetzt vorbereiten. Ich kann nochmal mich schlau machen, was ist denn Hüft-Tap, wie funktioniert das? Auf was muss ich als Physio achten? Stichwort Limitierungen, Vollbelastung, Teilbelastung und so weiter und so fort. Wann ist was in der Wundheilungsphase möglich? So würde ich vorgehen. Genau, dann natürlich Berichte lesen im Praktikum selber. Ja, ja. Ein bisschen ausgeschweift, aber so könnt ihr euch am besten auch vorbereiten, finde ich. Ja. Oder gibt es noch was zu ergänzen?
An den Themen nicht mehr. Ich finde noch das Verhalten wichtig, also die Themen, die du angesprochen hast, muss man auf jeden Fall beachten und dann sollte man mit der Einstellung reingehen, ich weiß noch nicht alles, ich weiß nicht, mir ging es dann so, okay, man hat so viel gelernt und man dachte so, ich hab jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir sehen es jetzt ja von beiden Seiten, ich weiß nicht, ihr habt auch Praktikanten hier, oder? Bei dir in der Praxis? Und wir sehen es ja jetzt von beiden Seiten und dann fällt auf, okay, es gibt unterschiedliche Praktikanten und es freut einen immer, wenn man sieht, okay, die haben Bock und die stellen Fragen und haben auch Bock, selber was zu machen. Manche trauen sich nicht so ganz und deswegen diese Angst, was falsch zu machen, wegnehmen, sondern man ist unter Aussicht und fragt wirklich, ob ihr selber auch Hand anlegen dürft, weil das, was ihr gelernt habt, müsst ihr auch umsetzen. Und da ist das wirklich das Thema, dass es sich auch wirklich festigt, wenn ihr Hand anlegt. Und da traut euch wirklich auf die Physios zuzugehen, hey, darf ich mal das und das ausprobieren, habt den Patienten für mich und vor allem lasst euch da beaufsichtigen dabei, dann habt ihr immer jemand dabei, weil also von der Physio-Seite her weiß man auch nicht so richtig, okay, will der jetzt was machen oder nicht?
Ja.
Deswegen traut euch selber, dann merkt man, okay, ich habe Bock drauf und dann macht es auch Spaß zusammenzuarbeiten. Das ist auch nochmal, denke ich, ein wichtiger Punkt, weil dann habt ihr das Live-Beispiel.
Und was ich auf jeden Fall noch ergänzen wollte, man kann sich so gut vorbereiten, wie man möchte, man wird trotzdem aus diesem Schema rausgerissen, vor allem wenn man in der Ausbildung ist und ins Praktikum geht oder in diese verschiedenen Fachgebiete. Man hat immer dieses Schema aufbekommen, wie man behandelt und so läuft es dann ab, aber das funktioniert im Krankenhaus dann in der Realität ganz anders. Und wie gesagt, da wird man dann auf die Probe gestellt.
Weil dann schreit der Patient auf einmal, aua. Und das, was ich im Unterricht gemacht habe, so durchbewegen, so lockig bei einem gesunden Gelenk.
Da trennt sich dann die Theorie von der Praxis. Ja. Da müsst ihr dann anpassungsfähig sein. Aber um jetzt nicht nur auf die Ausbildung uns zu fokussieren, mit welchem Fachbereich machen wir weiter? Wo hat es dir am meisten gefallen, abseits von der Ortho?
Abseits von der Ortho?
Ja. Was hast du da machen müssen in dem Fachbereich?
In der Pädiatrie tatsächlich.
Okay.
Also ich habe nicht viel Einblick, aber ein bisschen war es dann schon.
Ja.
Wo wir dann auf der Kinderstation waren, beziehungsweise auf der Neugeborenenstation, beziehungsweise Frühgeborenen. Und es ist dann schon interessant zu sehen, wenn jetzt ein Kind zu früh schlüpft und es ist dann statt 50 cm groß, 35 cm oder 30 cm. Das ist halt schon mal was ganz anderes. Diese Erfahrung, dass man die Kleinen auch mal anfassen kann und dass die dann doch nicht so zerbrechlich sind oder man sieht, wie viele Schläuche da noch dranhängen.
Ja.
Und das ist dann schon interessant. Und das, da hätte ich gerne mehr Einblick gehabt. Und was auch cool ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei einer OP zuzuschauen, ist mir leider entgangen, habt ihr aber auch als Physio noch
die Möglichkeit. In der Ausbildung halt.
Nicht nur in der Ausbildung. Also ich habe jetzt schon die Möglichkeit bekommen, beziehungsweise das Angebot, das wird euch auch in der Laufbahn dann begleiten. Da könnt ihr, glaube ich, wenn ihr Ärzte kennenlernt oder euch mit denen gut stellt und einfach mal nachfragen.
Ja.
Das kostet nichts und ich denke, die sind dann auch offen dafür, dass ihr da zuschauen könnt.
Ja.
Also wie gesagt, Pädiatrie wäre schon so ein Gebiet in der Klinik, wo mich interessieren würde.
Genau. Stichwort Pädiatrie, was ist denn das grob? Du hast ja schon ein bisschen verraten jetzt von deiner Erzählung.
Genau. Bevor wir zu dir dann kommen, was du gerne machen würdest, erzähle ich es noch ganz kurz. Pädiatrie ist einfach alles, was mit Kindern zu tun hat, alle möglichen Bereiche. Das sind, betrifft Sachen wie Skoliose, gehört auch noch ICP dazu, also infantile Zerebralparese. Das ist eine neurologische Geschichte, das ist ein bisschen eine Kombi, aber das gehört auch noch zur Pädiatrie dazu.
Schwierig, alles strikt zu trennen, ja, stimmt. Weil man könnte ja auch sagen, du hast total viele innere Patienten, dementsprechend musst du auch viele Atemtherapie machen, mit Mukoviszidose und sowas. Aber Pädiatrie, es gibt Praxen, es gibt Kliniken, es ist so eigentlich grob aufgeteilt. Ja. Du warst in der Klinik.
Ich war in der Klinik kurz, allerdings war das kein Pädiatriepraktikum, sondern es war ein Teil davon mit dabei, wo ich einen Einblick hatte. Deswegen hätte ich mir mehr gewünscht. In der Pädiatrie war ich in der Praxis auch noch. Das heißt, ihr könnt auch mit Babys arbeiten. Es gibt auch in der Entwicklung bei den Meilensteinen. Es gibt gewisse Grade zu gewissen Monaten, was das Baby schaffen muss. Zum Beispiel krabbeln bis zu einem gewissen Monat oder sich hinsetzen können von alleine bis zu einem gewissen Monat. Kopf heben und so weiter und so fort. Und da könnt ihr auch das Baby bei den Entwicklungsschritten begleiten, wenn es die Meilensteine noch nicht rechtzeitig erreicht hat.
Ja.
Ist auch ein interessantes Thema.
Ich war auf der NEO, das ist die Neugeborenenstation, und mir ist es total schwierig gefallen, zum Beispiel, oder schwer gefallen, dort zu arbeiten, weil man musste die Neugeborenen umlagern oder zum Beispiel die Finger Richtung Mund führen, dass sie dran saugen, das ist so eine normale Reaktion, was jedes Baby eigentlich machen sollte und so weiter und so fort. Also man unterstützt so ein bisschen bei den Neugeborenen, es fängt also von klein auf an. Man muss total viel Ruhe bewahren, beziehungsweise man muss geduldig sein. Das darf nicht zu hektisch sein, die Therapie. Man muss sehr langsam vorgehen, abwarten. Es ist alles ruhig, die ganzen Zimmer sind abgedunkelt. Da ist leise und so weiter und so fort. Also für mich absolut gar nichts. Ja. Ich möchte mit dem Patienten vorankommen, bei mir muss es zügig gehen. Ich bin da so ein bisschen zu ungeduldig für. Mir hat es super viel Spaß gemacht und es war echt mega interessant. Aber für mich persönlich zum Beispiel nichts. In der Praxis sieht es wahrscheinlich auch wieder anders aus. Da ist das Ganze dann schon wieder ein bisschen hektischer. Ja, ich meine, die Kids haben ja keine große Aufmerksamkeitsspanne. Genau. Also da gibt es auch so viele Fachbereiche innerhalb dieses Fachbereiches. Wie gesagt, auf der NEO, kleine bzw. Neugeborene oder zu früh geborene Kinder. Dann gibt es natürlich Kids, die bei denen alles glatt läuft und danach kommen die erstmal wegen Atemwegserkrankungen. Und dann gibt es aber auch Kinder, die du behandelst, die Diabetes haben, mit denen du dann eigentlich Sport machst. Ja, also ist eine ganz andere Therapie, wie man sich das vielleicht immer vorstellt, so als Außenstehender, was ein Physio macht. Aber super interessant. Ja, und deswegen ist der Beruf eigentlich recht cool. Der eine mag vielleicht das, kann mit dem anderen gar nichts anfangen, aber du bist halt trotzdem Physio. Du bist da dein Fachexperte drauf, das ist schon nice auf jeden Fall.
Ich finde, die Herausforderung dabei ist, so spielerisch zu verpacken, die Übungen.
Ja.
Das ist eigentlich das, ich finde, das große Thema, das, was in Orthopraxis und in Kinderphysio, sage ich mal, unterscheidet, weil man muss die Übungen spielerisch verpacken.
Ja.
Wenn es jetzt um die etwas älteren Kinder geht, so ich sag jetzt mal so eine Zeitspanne 5 bis 12, 13. Damit das Kind nicht gelangweilt ist, weil du kannst nicht sagen, hey, mach die und die Bewegung, nach einmal ist das Kind gelangweilt, hat keinen Bock mehr.
Eben.
Und man kann es nicht so strikt einfach aufbauen, muss die Übung spielerisch machen.
Genau, es ist halt häufig keine messbare Therapie und man probiert halt irgendwelche Sachen aus. Ja, also bei mir war es so, auf der Kinderklinik, wir haben häufig Atemtherapie gemacht und ich habe es immer in Spielen verpackt, so wie du es gesagt hast, Pustespiele, irgendwie so mäßig Fußball gespielt, du musstest da den Ball nach drüben pusten und alles mögliche. Also man muss da schon viel kreativer sein.
Fußball.
Ja, Fußball so mäßig. Also ein Kügelchen, dann pustest du da und dann pustet der zurück für die Ausatmung, ja, war schon witzig. Aber nicht meine Welt, ja.
Gut. Wie sieht's bei dir aus? Was würdest du statt Otto wählen?
Neurologie tatsächlich.
Mhm.
Mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ich muss aber dazu sagen, nicht alles von der Neuro würde ich gerne machen. Ja, also wie gesagt, man merkt daran wieder, es ist Die Fachbereiche haben auch wieder Bereiche, bei denen man arbeiten kann. Ich war nämlich 8 Wochen auf der Schlaganfalleinheit, Stroke genannt. Schlückchen an der Stelle. Hat dort mega viel Spaß gemacht, die Schlaganfallpatienten einfach von dem Beginn, ja, von Beginn an bis zur Reha zu begleiten. Versuchen, so viel wie möglich wiederherzustellen von der Aktivität, auch kognitiv natürlich fördern. Bei einem anderen klappt das natürlich super, bei einem klappt es natürlich nicht so gut. Es ist halt sehr individuell und kommt natürlich auch darauf an, wie schwer der Schlaganfall war. Ich hatte einen Patienten, der wollte unbedingt mit seinen Freunden nach Mallorca, noch in dem Jahr, in dem er den Schlaganfall bekommen hatte. Und die erste Woche lag er natürlich flach, konnte nicht alleine aufstehen, da ging wirklich gar nichts. Er wurde auch ernährt über eine Sonde. Und ja, so nach den 8 Wochen konnte der wieder super laufen, ohne Stützen, ohne Hilfe. War natürlich noch nicht so fit, aber man hat echt viel, viel Progression erreicht und das hat super viel Spaß gemacht. Genau. Aber das Interessante daran ist, du musst immer kreativ sein, du musst dir immer was anderes einfallen lassen, weil jeder Patient nochmal anders ist. Ich meine, bei einem Bruch, das wird immer relativ ähnlich ablaufen. Es gibt natürlich auch wieder unterschiedliche Brucharten, wo du dann sagst, okay, wir können viel früher schon starten mit Krafttraining zum Beispiel, als jetzt bei einer Trümmerfraktur oder so. Aber da muss man, jeder Patient ist anders. Und das Wichtigste ist einfach, dass man kreativ genug ist, um irgendwie Fortschritte zu machen. Ja. Also manchmal geht halt gar nichts und dann musst du überlegen, okay, was könnten wir denn vielleicht sogar im Liegen machen, um so ein bisschen zu unterstützen. Ja. Und die Leute sind halt auch mega dankbar. Das war schon eine richtig gute Zeit dort im Krankenhaus. Ja.
Du siehst halt auch schnell den Fortschritt bei solchen Personen. Genau.
Aber es gibt natürlich auch neurologische Fälle, wo du halt ganz genau weißt, da wird sich nicht viel tun, du musst aber trotzdem durchbewegen, du hast gar nicht so viel Einfluss darauf, was jetzt passiert und dann ist halt immer so das Thema, ja, ich komme ja gar nicht voran, ja, das nervt mich persönlich. Ich weiß ganz genau, das ist nur noch zum Erhalt oder es bringt eigentlich nichts, weil du hast zu wenig Einfluss einfach drauf, ja.
Was hältst du vom Querschnitt?
Also ja, habe ich auch jetzt noch Patienten durch Hausbesuche. Also so orthopädisch sind wir, wie gesagt, nicht komplett. Wir haben mittlerweile auch viele neurologische Patienten in der Praxis.
Wobei beim Querschnitt sind es auch orthopädische manchmal.
Ja, das kann man ja nicht so strikt trennen. Ist halt mega anstrengend für den Körper. Ja, also darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Es ist viel mehr körperliche Arbeit bei Neurologie. Höchstwahrscheinlich, als jetzt bei orthopädischen Patienten. Das ist eine Typsache. Ich meine, wenn ich jetzt 1,50 Meter wäre und 30 Kilo wiegen würde, jetzt so übertrieben, dann wäre das nichts für mich, weil danach bist du nach 8 Stunden bist du wirklich kaputt. Die ganze Zeit die Patienten durchzubewegen. Ja, da bin ich doch schon froh, dass ich hier eher orthopädische Patienten habe. Einfach weil für mich das Thema, ich möchte Fortschritte machen, das ist halt, das hast du nicht in der Hand teilweise. Da kämpfst du gegen die Natur. Ja.
Zum einen das, was du gerade angesprochen hast, dass du die Querschnittleute zu Hause betreust, aber wenn du jetzt in der Klinik bist, wo gibt es auch die Möglichkeit, dass man in der Klinik steckt, wo man gerade die Leute von Anfang an direkt nach dem Querschnitt betreut? Ich denke, da ist sehr viel Feingefühl, wie man mit der Sache umgeht, mit den Patienten gefragt.
Ja.
Und es ist ein sehr interessantes Spektrum, weil jeder Querschnitt ist dann auch anders.
Genau.
Manche sind komplett gelähmt, können die Arme benutzen, komplett. Manche können nur einen Teil der Arme benutzen und dann muss man mit dem Patienten Strategien entwickeln.
Ja.
Wie zieht er sich an? Wie kann er in den Rollstuhl? Kann er überhaupt in den Rollstuhl? Wie bringe ich das dem Patienten bei? Und da ist, glaube ich, da unterscheidet sich dann die Therapie mit dem orthopädischen.
Gesundheit an der Stelle.
Wenn man im Orthopädischen schaut, du hast ja beim Orthopädischen kannst du sagen, okay, die Phase funktioniert nicht, was muss ich mobilisieren, um das hinzukriegen.
Genau.
In der Neuro ist ja meistens so, okay, welcher Muskel ist schwach, beziehungsweise was funktioniert nicht und mit welchem anderen Muskel oder anderer Funktionalität kann ich das kompensieren, dass der Patient seinen Alltag bewältigen kann.
Richtig, ja.
Und ich glaube, das ist das Spannende dann an der Neuro auch.
Was ich noch sagen wollte, häufig sind auch Neuro-Patienten Patienten immer schwere Schicksalsschläge. Ja. Damit muss man halt auch gut zurechtkommen. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ich möchte gerne Physio werden, aber das nimmt mich total mit, dann ist Neurologie wahrscheinlich nichts für euch. Weil es kann halt sein, dass die Krankheiten auch irreversibel sind, das heißt, dass es so bleibt und dass man halt, so wie du sagst, das Ziel ist halt eigentlich nur das, dass der Patient so gut wie es geht seinen Alltag irgendwie alleine hinbekommt. Teilweise musst du halt auch mit den Zielen ausmachen, die für uns normale Menschen, die jetzt keine Beeinträchtigung haben in dem Sinne, ja, total traurig klingen. Ja, zum Beispiel, das Ziel ist, Hauptsache ich komme irgendwie allein auf Toilette und wieder zurück. So, und mehr geht halt nicht. Und ja, das ist halt dem Patienten dann klar zu machen, der vielleicht noch Hoffnungen hat, wieder zu laufen, wo du ganz genau weißt, das wird nicht mehr funktionieren. Das gehen manchmal die Ziele so aneinander vorbei und das finde ich dann, ja, ist halt immer traurig, ne? Weil du musst irgendwo Abstriche ziehen. Man muss sich halt auch gut einschätzen können, was ist überhaupt erreichbar mit der Physio. Und was mich halt traurig macht, ich weiß halt ganz genau, wenn ich bei dem Patienten jetzt jeden Tag wäre eine Stunde, mir würde halt super viel Fortschritte machen. Ich habe einen Hausbesuch, da bin ich halt einmal die Woche 20 Minuten, da wird halt nichts funktionieren. Ja, das ist halt das Ding, es würde klappen, aber die Zeit reicht nicht aus. Und die Behandlungsfrequenz ist halt zu gering, als dass man da Fortschritte machen könnte. Ja, das ist dann halt schon, ich sag's mal so, wie es halt auch ist, scheiße für den Patienten, scheiße für uns. Wir wissen ganz genau, ja, wir könnten weiterkommen, aber irgendwas macht halt einen Strich durch die Rechnung. Und bei orthopädischen Patienten haben wir ja Gott sei Dank die Fähigkeit der Selbstheilung. Und da weiß man ganz genau, man muss den Patienten aufklären, man muss ihm Maßnahmen geben, damit er selber sich heilen kann oder die Heilung unterstützen kann. Und dann klappt es auch ohne uns, aber die sind halt total abhängig von uns.
KGZNS ist, denke ich, auch besser bezahlt als ein MT oder sowas.
Genau, also die Fortbildung, gut, dass du es erwähnst. Ja. Das sind jetzt alles negative Punkte, die wir aufgelistet haben, oder was heißt negative, aber eher, ja, ist halt die andere Seite. Ne? Aber die gute Seite daran ist, ihr verdient mehr Geld, aufgrund von den Fortbildungen. Bobat wird besser bezahlt. KGZNS ist es, ja gut, wahrscheinlich kann man das auch damit machen.
Oh, ja, entweder du hast PNF oder KG oder Bobat.
Genau.
Dann gibt es ja auch noch PNF-Rezept. Und
kann man auch alles einsehen, was man mit welcher Therapie verdient pro Behandlungseinheit. Mhm. Genau, ja. Okay, also wir haben Pädiatrie, wir haben Orthopädie, wir haben Neurologie, jetzt haben wir noch Innere. Ich finde Innere mega spannend.
Von der Theorie her ist es super.
Ja.
Die Arbeit an sich ist halt, ja.
Boah, ich finde es ziemlich monoton irgendwie.
Du schaust halt, unter welchen Aspekten, welchen Kontraindikationen kannst du Patienten bewegen.
Genau, fördern, ja. Hm. Ja. Es ist halt sehr viel Training in dem Maße, was der Patient halt darf und kann. Ja. Was ist denn so ein typisches Beispiel für innere Patienten, dass sich die Leute auch was dann da vorstellen können?
Zum Beispiel Diabetes.
Ja.
Beide Fälle, Typ 1 und Typ 2. Bei Typ 1 musst du halt dich mit den Stoffwechselvorgängen auskennen und bei dem Typ 2 musst du halt schauen, dass du vor allem auch mit einem Ernährungsberater zusammenarbeitest, weil du kannst den natürlich trainieren. Wenn der weiterhin seine Ernährung so weiterfährt, wird sich da nichts dran ändern.
Richtig, richtig. Ja gut, Innere an sich ist Organe, Organprobleme.
Ja, genau.
Organprobleme. Theoretisch könnte man alle Probleme immer aufteilen in myogen, also muskulär, arthrogen, also gelenktechnisch, eins zu eins übersetzt oder knöchern, dann neuronal, also nervlich und dann halt als vierte Kategorie die innere.
Noch ein bekanntes, denke ich auch, Herz.
Ja, also ganz viele Herzpatienten nach Herzinfarkt,
Atmung,
du musst sehr viel Atemtherapie machen, gerade im Krankenhaus. Also da eigentlich immer auf der Inneren, weil die Leute natürlich auch schlecht Luft bekommen. Aufgrund von jeglichen Erkrankungen, da ist das Krankheitsspektrum halt riesig. Also da ist Orthopädie nichts dagegen, finde ich. Was es alles für Krankheiten gibt, die zur inneren Medizin dazugehören, da musst du halt ein sehr breit gefächertes Wissen haben, finde ich, um da halt total der Experte zu sein. Reicht aber im Praktikum, ich weiß nicht, wie viele Diagnosen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und da dachte ich dann auch, boah, verdammt, was mache ich da? Klar, guckst du kurz nach, was sind Kontraindikationen, so das Wichtigste. Da muss man sich viel besprechen, finde ich. Aber meistens muss man auch ehrlicherweise gestehen, was hat man in der Inneren gemacht im Krankenhaus, man ist halt mit den Patienten, man hat die mobilisiert, also ist gelaufen. Ja. Mhm. Egal, du hast trotzdem die gefördert, die sind aus dem Bett gekommen, die haben sich bewegt, hat ja was geholfen. Ja. Aber im Krankenhaus fand ich Innere halt ziemlich eintönig und monoton. Es war immer dasselbe, egal was für eine Krankheit es war. Irgendwie hast du trotzdem dasselbe gemacht. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, aber für dich selber ist es ja keine Herausforderung. So. Ja.
In der Inneren gibt es doch einen Punkt, wo man sagt, okay, man kann Hand anlegen, es wäre Atemtherapie.
Ja, genau.
Noch
ja.
Zum Ergänzen. Also aber Atem ist das Einzige.
Ja, ich fand aber Atemtherapie an sich ziemlich cool.
Aha.
Das auch anzuleiten, das ist halt sehr viel wieder erklären, anleiten, warum ist es wichtig. Der Patient ist dann halt wieder auf sich alleine gestellt, du kannst mit anderen Sachen weitermachen. Hat eigentlich auch was. Ja. Das ist dann eher so eine lehrende Funktion und viel Theorie, finde ich, weil wenn du weg bist, sollte der Patient es halt trotzdem weiterführen. Das bringt jetzt nichts, ich mache 20 Minuten was hier mit Atmung und dann haben wir gezaubert. Ja. Das ist halt auch wieder ein Anpassungsprozess.
Vor allem Patientenmanagement, das ist...
Ja.
Ja. A und O
ja.
In der Sache, gerade wenn es um Diabetes.
Richtig, richtig.
Und Herz.
Genau. Und in der Praxis ist es eher so, weil jetzt auch bei uns, dass die Patienten, dass die innere Probleme haben oder mit der inneren Medizin, da ihre Beschwerden haben, das ist eher, das sind eher die Nebendiagnosen, also Begleiterscheinungen. Auf die gehen wir eigentlich nur indirekt dann ein. Weil halt, ja, meistens sind sie eh versorgt mit Medikamenten und ja, dann betreibe ich halt noch Aufklärung, aber wie gesagt, es liegt am Patienten selber, dass er das in seiner Zeit dann umsetzt. Das können wir hier in 20 Minuten schwer machen.
Und man sollte, ich weiß nicht, wie man es nennt, belastungsfähig sein oder halt, man sollte nicht zu empfindlich sein, weil wenn man dann einen COPDler vor sich hat, der dann seinen Schleim hochräuspert, ja.
Genau.
Hört sich nicht ganz so lecker an.
Ja.
Deswegen muss man da. Ja, man sollte nicht empfindlich sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Sonst, was fällt dir noch ein?
Ja, Chirurgie.
Ja.
Hat natürlich sehr viel zu tun mit Ortho. Wir sind noch gar nicht auf Ortho-Chiro eingegangen im Krankenhaus.
Mhm.
Wie war das bei dir? Du hattest ja auch mehrere Praktikas in dem Fachbereich.
Mhm.
Was war denn so bei dir die häufigste Diagnose und ja, erzähl mal.
In der Klinik?
Ja, genau, in der Klinik Krankenhaus.
Ich war im Gyn-Praktikum eigentlich und da hatte ich sehr viele Knie-Taps und Hüft-Taps statt eigentlich
als Gyn. Ja.
Hatte ich dann auch am Ende, aber die haben eine neue Station bekommen, wo die viele Hüft- und Knie-Taps gemacht haben.
Ja.
Das war sehr viel. Dann war ich in der Reha, wo auch Chirurgiepatienten waren, so direkt danach. Die meisten Diagnosen in der Chirurgie, ja, das war tatsächlich eine Knie-Tap.
Genau, also in den meisten Kliniken sind es natürlich die Totalendoprothesen,
ja,
ausgesprochen. Ja, aber die sind relativ schnell wieder fit, man kann mit denen viel machen, finde ich. Man begleitet halt auch wieder nur die Anfangszeit. Das ist für mich halt nichts. Ne? Hier habe ich auch wieder eher das Überraschungspaket, was ich bekomme an Patienten. Weiß ich ja nie, ne? Bei einem neuen Patienten. Aber dort ist es halt immer wie so eine Maschinerie, finde ich. Es ist halt immer das Gleiche. Ja? Du musst die Patienten am ersten Tag ein bisschen mobilisieren, aufklären. Am zweiten Tag stehst du mit denen das erste Mal auf. Mit dem einen vielleicht sogar schon mit Stützen, mit dem anderen mit so einem Gehwagen. Es ist immer ein extrem ähnlicher Ablauf. Hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil man sich halt die ganze Zeit wiederholt.
Mhm.
So wie du sagst, es ist halt immer auch das gleiche Krankheitsbild, ja, da verändert sich jetzt nicht viel. Weil bei uns gab es ein Stockwerk, da lagen nur Leute mit Hüft- und Knie. Da gab es nichts anderes.
Mhm. Und immer das gleiche Ziel, ja. Also immer so schnell wie möglich, ja. Geht halt
so schnell wie möglich. Am dritten Tag, der Arzt fragt dich und war schon dreimal auf mit ihm. Ja, also kann man morgen entlassen werden. Ja, stimmt ja auch irgendwo, ne? Umso länger du im Krankenhaus bleibst, umso schwieriger wird dein Gesundheitszustand, finde ich.
Ja.
Aber da ein bisschen kürre.
Umso teurer wird es auch.
Mhm. Umso weniger Geld wird das Krankenhaus sein, ja. Okay, das haben wir noch. Genau, es gibt theoretisch noch Bauchchirurgie, also da war ich auch mal, beziehungsweise indirekt.
Gyn gehört auch dazu.
Ja, Gyn gehört auch dazu. Das sind halt auch wieder meistens Leute, die echt ein schweres Schicksal haben, weil dort künstliche Ausgänge gelegt werden etc. Und da darf man auch nicht so geruchsempfindlich sein. Ja, das klingt halt so witzig, aber es ist schon im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. und die Leute sind, die haben, man kann das nicht so spezifizieren. Also die waren total platt, die sind nicht fit, allgemein Zustand ist halt schlecht, sind auch wehleidig, es soll gar kein Vorwurf sein. Ich denke, das wird man auch, weil man, da kriegt halt auch einer an der Klatsche irgendwo. Ja. Und man probiert halt, die wieder so gut wie es geht fit zu machen, auf die Beine zu stellen. Mit dem einen klappt es gut, mit dem anderen klappt es nicht gut. Da macht man das, was funktioniert. Aber das ist ja häufig im Klinikum so. Genau. Gün war ich nur 2 Wochen eingesetzt, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Genau. Aber das sind so die Fachgebiete. Und was gibt es noch, Lee? Haben wir noch ein paar Punkte?
Die Onkologie gibt es noch.
Oh, ja, stimmt.
Da muss man, wenn man sich dafür entscheidet, denke ich sehr, man muss gut, psychisch gut dastehen.
Ja.
Also man muss sich gut in die Patienten einfühlen können, aber man sollte auch gut Abstand halten, also das gut einsortieren können, dass man sich nicht in jedem Patienten verliert, weil da sind dann die Patienten wirklich so, dass sie sich bei dir auch ein bisschen auskotzen und von dir so ein bisschen Energie brauchen.
Ja.
Und wenn ihr sehr nah am Wasser gebaut seid, sozusagen, dann wäre das nichts für euch, weil sonst macht ihr da euch nicht glücklich.
Ja.
Hattest du auch in der Onko
Erfahrung?
Nee. Was hast du anstatt Onko gemacht dann? Weil es ja auch ein Fachbereich, wo du machen und durchgehen musst.
Das Ding ist, ich war in der Zeit im Sindelfinger Krankenhaus und ich glaube, die haben mich woanders gebraucht. Es kann gut sein, dass ich mal 2, 3 Onko-Patienten hatte, aber ich kann mich jetzt an nichts erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also an nichts erinnern, wie. Ich mach mal den Dementen, ne? Ja, ich will es nicht zu.
Bei mir war es.
Abschäumend sprechen.
Es ist krass, wie viele Schicksale. Also dort seid ihr dann da und schaut, dass ihr die Patienten, wenn es geht, mobilisiert. Aber ihr müsst euch halt auch im Klaren sein. Onkologie heißt, es kann sein, dass da welche sind, wo palliativ liegen. Das heißt, ihr müsst sie beim Sterben begleiten. Das ist mir dann auch 2-mal passiert in den 6 Wochen, wo dann halt am nächsten Tag hieß, bei der Visite, okay, Patientin XY hat es halt nicht geschafft.
Ja.
Und wenn ihr dann davor mit ihr behandelt habt und ja, dann kommt dann am nächsten Tag die Nachricht, dann müsst ihr das halt einsortieren können.
Ja, klar, logisch.
Und das halt gehört halt dazu.
Ja. Ja.
Ist leider so.
Letztendlich jedes jeder Fachbereich bringt so seine Vorteile in Anführungszeichen und seine Schattenseiten. Mhm. Ist interessant, wenn man mal alles durchgemacht hat. Und ich fand es auch mega wichtig, weil du halt ganz anders behandelst, logischerweise, die haben auch andere Problematiken. Es ist wichtig, dass Leute sich darauf spezialisieren, finde ich auch. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jetzt alles machen in meinem Berufsalltag, dann würde ich, glaube ich, wirklich die Krise kriegen. Aber da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Mhm. Da kannst du gar nicht gut werden in irgendwas. Dann bist du immer allgemein ganz okay, aber du kannst spezifisch dann nie richtig, richtig, richtig gut werden. Das ist wie wenn du jetzt im Kraftsport, du willst Marathon laufen, gleichzeitig willst du auf die Bühne Bodybuilding machen, gleichzeitig willst du aber noch beim High Rocks mitmachen, dann willst du das funktioniert nicht. Also musst du dich schon irgendwo, musst dein Kosmos irgendwo klein halten und dann musst du da der Experte werden. Das ist ja bei den Ärzten auch nicht anders. Mein Hausarzt hat ja auch, der hat sehr viel Wissen, aber in den einzelnen Fachbereichen dann auch wieder nicht so viel wie natürlich der Fachspezialist, ist ja klar.
Er kann halt eingrenzen, woher kommt, aber behandeln muss dann halt
genau, im Fach. Genau. Ja, wenn du jetzt wieder 2 Wochen hast, ins Gyn-Praktikum geschmissen werden, schwierig.
Ja.
Aber andersrum wäre es natürlich genauso, ja, ist klar. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Geile eigentlich am Physio sein. Wenn du nach 3 Jahren keinen Bock mehr hast auf Otto, dann sagst du halt, okay, ich nehme eine neue Herausforderung an, du siehst neue Gesichter, du behandelst ganz anders. Ja, kannst es nicht übertragen, was du früher gemacht hast. Genau.
Ich finde es auch, wenn du in der Klinik bist, du hast den Patienten dann gehfertig gemacht und dann ist er halt weg und du weißt nicht, was weiter passiert.
Ja, das ist ein bisschen schade.
Also der Therapieerfolg fehlt dir so ein bisschen.
Das ist ein bisschen schade.
Also es ist auch, glaube ich, so ein Punkt Praxis und Klinik. Wenn ihr in der Praxis seid, seht ihr halt, wie ihr den Patienten bis ans Ende begleitet. Ich glaube, da wärst du auch dafür, dass du ja diesen Erfolg siehst.
Ja, auf jeden Fall. Gut, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht.
Mhm.
Bei Spotify Online. Praxis oder Krankenhaus. Genau. Die heißt zwar nicht so, aber müsst ihr mal gucken. Genau. Und also jetzt haben wir alles ein bisschen gut aufgearbeitet. Wir haben uns noch eine Frage gestellt, wo würdest du eher arbeiten oder wo würdest du arbeiten, wenn du nicht im Auto arbeiten dürftest? Du hast es ja schon beantwortet ganz am Anfang, bei mir auch. Bei mir hier, du wärst in der Pädiatrie.
Ja.
Ich wäre in der Neuro eher. Ja, und mit dem Thema, beziehungsweise mit der Frage, hätten wir es dann auch. Danke fürs Zuhören, Michi, cool, dass du da warst. War
klar.
Wieder ein richtig nicer Podcast. Und falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt es uns gerne bei Insta, bei YouTube, bei Spotify könnt ihr auch uns mitteilen, welche Themen ihr gerne hättet, über was wir quatschen sollen. Yes. Also, macht's gut, bleibt gesund, bleibt fit. Gutes Jahr wünsche ich allen und wir hören uns beim nächsten Mal oder sehen uns beim nächsten Mal.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, auch von mir. Gutes Jahr. Danke, dass ihr uns supportet.
Ja.
Und auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Haut rein.